wie gesagt, mein Name ist ja schon bekannt gegeben worden. Original Münchner, müssen wir da hier was klarstellen. Kein richtiger Original Münchner. Ein richtiger Münchner wird nur anerkannt, wenn sein Großvater oder seine Großmutter aus München, in München geboren sind. Also sind wir meilenweit entfernt. Wir sind nach wie vor geduldete Zugroste. Aber sind wir irgendwo auf der Welt alle, oder? Wir sind ja nur für eine gewisse Zeit, wie soll man sagen, hier auf dieser Welt. Und so sind wir, bin ich vor 42 Jahren, bald 42 Jahren nach München gezogen. Und als ich da hingekommen bin, das war am Anfang des Schuljahres 1977, da begann dann das Oktoberfest. Und es ist jedes Jahr irgendwie so ein eigenartiges Gefühl, die Schule beginnt und dann liegt schon so ein, wie sagt man, so ein eigenartiger Erwartungs-Spirit auf der Stadt, ja, und alle Leute warten auf die Freigabe des Gerstensaftes, als wie wenn es sonst keinen gäbe. Und gestern war ja wieder Turbulenz. Die Ordner konnten die Leute nicht halten und sind überrannt worden. Also in dem Durst. Die Leute haben einen unheimlichen Durst nach diesem Märzenbier bei uns, ja. Und eine der Brauereien hat ja auch die Werbung, der Himmel der Bayern. Habt ihr sicher schon gesehen, der Himmel der Bayern. Und dann ist ein Bierzelt abgebildet. Und das ist ein sehr interessanter Gedanke, den ich da hier aufgreife, genau. Wie auch mit meinem Namenskollegen, wir wollen ja heute eine Textanalyse machen. Eines Textes von Ludwig Thoma, eines bayerischen Dichters, der euch sicherlich bereichern wird. Also keiner kommt hier dümmer raus, als er reingekommen ist. Ja. Aber wir bringen euch unheimlich nach vorne, intellektuell jetzt heute sicherlich auch und natürlich auch geistlich. Ja. Aber zunächst mal möchte ich euch wirklich euren Verstand ansprechen. Also nächstes Mal kommt Schillers Glocke oder vielleicht der Erlkönig dran, aber diesmal machen wir Alois Hingerl durch, ja, der Münchner im Himmel. Der Himmel der Bayern ist ja auch eine eigene Kreation. Also wie gesagt, ich habe hier meinen Spickzettel und hier ist eben der Text von Ludwig Thoma, mit dem wir jetzt stundenlang reden werden, ja. Und da ist der richtige Text, auf den komme ich auch noch zu sprechen, ja, heute Nachmittag. Ja, und ja, das ist sicher so, das stand natürlich nicht im Prospekt, oder? Dass es so lang dauert. Aber wer schreibt schon alles, die Wahrheit in den Prospekt? Der glaubt ihr übrigens auch an die Wahlplakate, oder? Die hängen ja bei euch herum, oder? Glaubt ihr, dass die Leute wirklich das versprechen? Die Wahlplakate sind das Beste, was man von Politikern haben kann. Ja, sie sind nur von kurzer Zeit und man kann sie leicht entfernen. Ja. Ja. Das Beste der Politik sind die Wahlplakate. Ja. Irgendwann werden die abgewaschen. Gehen wir mal ran jetzt an den Speck her. Ich heiße selber Alois und mein Vater hieß auch Alois und mein Nachbar hieß auch Alois und sein Sohn hieß auch Alois. Also... Und ich wohne nicht weit weg von einem anderen Alois, von Alois Dallmayr. Den kennt ihr hier auch, oder? Ihr trinkt immer seinen Kaffee, gell? Die ganze Zeit. Aber der macht immer wieder neuen. Neulich war ich vor einem Laden gestanden vom Alois Dallmayr. Mein Schwager wollte dort eine Zigarre kaufen. Aber die haben keine mehr. Alois Hingerl, Nummer 172, Dienstmann in München, besorgte einen Auftrag mit einer solchen Hast, dass er vom Schlage gerührt zu Boden fiel und starb. Zwei Engel zogen ihn mit viel Mühe in den Himmel, wo er von St. Petrus aufgenommen wurde. Der Apostel gab ihm eine Harfe und machte ihn seiner himmlischen Hausordnung bekannt. Von 8 Uhr früh bis 12 Uhr mittags frohlocken. Von 12 Uhr mittags bis 8 Uhr abends Hosianna singen. Ja, so geht's los, diese schreckliche Vision des Himmels. Aus der Sicht eines Bayern, unseres Dichters Ludwig Thoma. Also ich gehe natürlich davon aus, dass jeder von euch den Text, dass ihr hier vorbereitet reingekommen seid. Also Hausaufgaben wieder mal nicht gemacht, ja, davon gehe ich aus. Also man sollte ja schon den Text jetzt mal geistig vor sich haben, ja. Weil sonst können wir ja nicht weitermachen. Können wir gleich abbrechen. Aber ihr kennt die Geschichte, ja. Kommt ja immer wieder mal im Radio oder vielleicht gibt es sogar Lehrer, die so blöd sind, dass sie diesen Text auch durchmachen, ja, auf der nach unten offenen Verdummungsskala der bayerischen Schulen, die bald nicht mehr messbar ist. Auf jeden Fall, dieser Aloysius hat sich scheinbar da irgendwo verirrt, ja, weil er fand den Himmel sehr fad. Und er wird auch als sehr fad hingestellt. Also Hosianna singen, Halleluja singen, kein Schmalzler, nichts zu trinken, Manna natürlich, wissen wir ja aus der Bibel selber, ist ein sehr ich vergleiche das immer mit Ugali in Uganda oder in Kenia. Ugali essen die dreimal am Tag. Das ist Mais mit Wasser. Ja. Also in der Früh, mittags und abends gibt's in Kenia Ugali. Meistens ohne Gewürze, also das ist nichts für euch, nichts für uns. Das ist was, gewöhnungsbedürftig. Und so wird er auch hier abgespeist mit einem Trost auf das berühmte Manna. Und so gibt's natürlich Stress im Himmel und der Mann fühlt sich sehr unwohl. Ja, es gibt, okay, früher musste ich auch als Kind gezwungenermaßen in die Kirche. Jeden Sonntag Vormittag musste ich in die Kirche und auch Sonntagnachmittag und auch Montag früh und Freitagabend. Also das fällt mir jetzt gerade ein. Das sind noch alles traumatische Erlebnisse von meiner Sicht her. Wie bringe ich diese Zeit rum? Ja, weil ich habe irgendwie da drin nichts zu suchen mit dem Hosianna und mit dem Ganzen. Ja. Und ich glaube, dass auch dieser Gedanke bei diesem Ludwig Thoma mitschwingt, dass er eigentlich vielleicht gar nicht dahin wollte. Denn wir lesen, habt ihr sicherlich mitgehört, zwei Engel zogen ihn mit sehr viel Mühe in den Himmel. Also irgendwie war er, obwohl er ein Dienstmann war, obwohl er natürlich sicherlich, er wollte da nicht hin. Ja, scheinbar war er so irdisch gesinnt, dass er da nicht hin wollte. Ja. Und dann diese Aufgaben, die man im Himmel hat, da gibt es auch ziemlich viele Missverständnisse in dieser Geschichte. Das Ende vom Lied geht natürlich, die Geschichte geht gut aus, das ist ja klar, die geht gut aus. Er darf wieder auf die Erde. Er darf auf die Erde zurück. Und er hat sogar einen Auftrag, einen Missionsauftrag. Ja? Einen richtigen Missionsauftrag, den man natürlich nicht nachkommt. Also auch da wäre ein Bild auf uns. Ja. Er soll der bayerischen Regierung, besonders dem Kultusminister Spahn, mitteilen, was der Plan des Himmels für die Erde ist. Aber da er dann in seinem bayerischen Lebensart sich wieder in die Schwemme verirrt. Ich weiß nicht, ob ihr bayerische Wirtschaften kennt. Sind da manche auch Ausländer hier oder halt nicht bayerische? Also eine richtige bayerische Wirtschaft teilt man ein in eine Kuchel, da wo gegessen wird, und eine Schwemme, ja, wo das da kannst du das Leben obi schwappen, ja, da kannst ja schütt ein Maß Bier drauf und hau ein Ei drüber und dann wird alles besser oder so, ja. Schwemme heißt es, ja. Ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt. Ihr habt doch hier ein Bräuhaus. Es gibt auch eine Schwemme. Ja, genau, da gibt es eine Schwemme. Und München ist im Augenblick eine totale Schwemme. Ja, wir sind praktisch überschwemmt. Wir werden also wieder uns bemühen, 7,7 Millionen Liter Gerstensaft in Urin zu verwandeln. Das ist übrigens jedes Mal, also darüber macht sich euch auch keine Gedanken, jedes Mal ein Problem für unsere Kläranlage, solche Mengen an Urin zu verarbeiten. Ja? Ich glaube, da wird AdBlue hergestellt. Also jetzt weiß ich, wo AdBlue herkommt. Ja. Ja, genau, das ist die Lösung. Hardware, Umrüstung. Jetzt haben wir es, jetzt fällt mir es ein. Genau, da haben wir das Problem für Audi. Ist gelöst. AdBlue aus dem Oktoberfest. Like. Handstoffe. Kann man auch gebrauchen. Kann man gebrauchen. Ja? Also so hat das auch was. Nein, gehen wir zurück. Er sitzt dort im Oktoberfest. Oder er sitzt im Bräuhaus. Und da sitzt er heute noch. Und er hat der bayerischen Regierung scheinbar nichts überbracht, was man natürlich an den Erfolgen dieser Regierung sehen kann. Wir werden sehen, Oktober, habt ihr selber die Wahl, der Qual, ja. Könnt wieder wählen zwischen Pest oder Cholera, ja. Es wird interessant. Übrigens, gestern der Oberbürgermeister Reiter hat einen entscheidenden Fehler gemacht. Er hat was vergessen bei Übergabe des Mastkruges, der übrigens Käferlohr heißt, also das war ein Steinkrug, vor dem Gerhard Polte auch warnt, dass man den nicht nehmen kann, weil da kann man nicht sehen, was drin ist. Der hat ihm den Krug übergeben und hat nicht gesagt, auf eine friedliche Wiesen. Ja, damit hat er auch die Wahrheit gesagt, weil es wird keine friedliche Wiesen. Es hat noch nie friedliche Wiesen gegeben, sondern manche Menschen werden durch diesen Gerstensaft oder in diesem bayerischen Himmel sehr aggressiv. So wie auch unser Alois Hinger, Nummer 172, Dienstmann, der im Himmel vom Hosianna und Halleluja singen, hinübergeschwappt ist ins Fluchen. Ja, also ich will das jetzt nicht vorlesen, was er da sagt, ja, aber er sagt Sachen, die man nicht sagen darf im Himmel. Ja. Und die in unserem Himmel, in dem Himmel, den uns dieses Buch vorstellt, eigentlich nicht vorkommt. Denn wir Menschen, wir sehnen uns ja nach dem richtigen Himmel. Ja, das ist ja hochinteressant, dass wir uns mit dieser Erde nicht zufrieden geben. Wir haben irgendwie ein Verlangen, wie es mal jemand gesagt hat, ein sehr intelligenter Mensch, der hat gesagt, wenn wir die Welt so richtig anschauen, dann sehen wir eigentlich, dass wir eigentlich für was ganz anderes geschaffen sind. Weil diese Unzufriedenheit, ja, diese Unzufriedenheit, die ist in jedem Menschen da. Meine früheren Stars oder wie soll man sagen, meine früheren Idole, die haben gesungen, I can get no satisfaction. Singen sie heute noch. Habe ich gehört, im Stuttgarter Neckarstadion oder was ist, wie das jetzt immer heißt, Mercedes-Benz oder Porsche oder die wechselt wahrscheinlich immer wieder. Da haben sie gesungen, I can get no satisfaction. Und ich möchte dir jetzt was Wichtiges sagen. Gib dich mit dieser Welt nicht zufrieden, wenn du den Himmel haben kannst. Ja, gib dich doch mit denen mit zufrieden. Ja, du kannst alles haben, alles sehen, alles wissen, alles besitzen und immer noch bleibt irgendwie dieser Geschmack. Und das ist beim Bier auch so. Ja, du fängst an zu trinken und du kriegst immer mehr Durst. Das macht Durst auf mehr, besonders dieses Oktoberfest Märzenbier, ja. Das ist wie wenn du Salzwasser trinkst. Ja, da denkst du, ja, es ist unvorstellbar. Es ist unvorstellbar. Ja. Und neulich war ich auch, es ist jetzt ein kleiner Themawechsel, da war ich in Gelsenkirchen. Das gibt's auch. Ja, Gelsenkirchen. Ja. Veltins Arena. Böse Onkels. lauter trinkfreudige Ruhrpott-Freaks. Ja? Und da ist ein super GAU passiert. Diese Brauerei Veltins, vergesst den Namen jetzt wieder, Veltins, bitte wieder streichen, ja? Kann man nicht trinken. Ja? Also, der Gerhard Polt würde sagen, dass es ein Quatsch ist, ein Quatsch. Ja. Trinkt man nicht. Schade um Durst. Ja. Schade um den Durst. Ja. Trinkt man nicht. Ich möchte hiermit das deutlich sagen. Aber diese Brauerei, die das Quatsch herstellt, hat eine Pipeline direkt ins Weltdienst-Arena. Die ist kaputt gegangen. Jetzt stellt euch das vor, die sitzen auf dem Trockenen. Die waren draufsagerecht, die waren total entrüstet. Ja. Die konnten nicht genug saufen. Ja. Weil es gibt Menschen, die können ihr Leben eben nur besoffen ertragen. Das ist es. Das ist das Traurige. Deshalb brauchen wir einen Himmel. Ja. Ich sage den Leuten manchmal, warum saufst du? Ja, weil du dein Leben nur besoffen ertragen kannst. Wenn ich dich so sieg, kann ich dich verstehen. Du kannst nur betrunken werden. Wenn du in den Spiegel schaust, musst du gleich was trinken. Ja. Ja. Du musst ja gerade in den Geisterbahn gehen. Ja. Du könntest ja da arbeiten, beim Schichtel. Ja. Ringo, der Henker, kennt ihr den? Den gibt's auch. Kennt ihr den? Ihr kennt vieles nicht. Das ist das Einzige, was ich in München anschaue. Ringo, den Henker vom Schichtel. Da gibt's täglich, da gibt's stündlich Enthauptungen. Das Oktoberfest, das ist schon interessant. Ja, genau, habe ich gerade gelesen. Konrad Adenauer hat gesagt, wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben alle einen verschiedenen Horizont. Ja. Horizont. Und wir sind ja heute hierher gekommen, damit unser Horizont weiter wird. Wir denken, der Himmel ist grau heute. Ja. Der Himmel ist grau, ja. Und der Himmel ist leer. Und ich erinnere mich noch dran, vor ein paar Jahren habe ich ein schwer krankes Kind immer gepflegt. Ein schwer krankes Kind. Und mit dem habe ich über solche Themen gesprochen. Über tiefgreifende Themen. Weil dieses Kind wusste, es wird alt. Und interessant. Auch obwohl dieses Kind, dieser Jugendliche, nicht sonderlich philosophisch gebildet war. Also ganz und gar nicht. Hat er mir einmal Folgendes gesagt. Haben wir auch über den Himmel zum Sprechen gekommen. Und da sagt der Junge zu mir, du Alois. Habe ich gesagt, ich glaube an den Himmel, habe ich zu ihm gesagt. Ich glaube an den Himmel. Und dann hat er zu mir gesagt, der Himmel ist leer, Alois. Und ich dachte, ja, wo weiß denn der das her? Ja, der Himmel ist leer. Oder jemand hat mal gesagt, den Himmel, den überlassen wir den Spatzen. Das sind natürlich Menschen, die einen ganz kleinen Horizont haben. Ja, weil die Spatzen, die fliegen wirklich nicht hoch. Ja. Den Himmel überlassen wir den Spatzen. Ja. Und der Junge, der hat mir so richtig, das hat mich tief getroffen, ja, als er das mir gesagt hat. Und habe gedacht, woher weiß der das her? Das ist ja brutalste Philosophie, ja. Das sagen ja auch große Philosophen, der Himmel ist leer. Das ist nur so eine Vertröstung für Fromme. Ja. Der eine trinkt, der andere säuft, der andere macht das, der andere macht jenes. Egal. Man will das Leben ein bisschen sich erträglich machen, ja. Schön saufen. Ja. Ja. Schatzi, geh mal Bier holen, du bist schon wieder hässlich. Kennt ihr den Schlager? Ja. 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 Genau, das sind die Leute von Malle. Ja. Einer meiner Jungs war Leiter mit einer Behindertengruppe in Malle. Und seitdem singt er das Zeug. Ja. Also noch andere Sachen, ihr könnt euch noch anders bereichern. Ja. Da haben wir gedacht, ich sage zu ihm, hör auf, das zum Singen. Da sagt er, ja, das singen die da alle. Ja. Das ist so praktisch die Rückwärts-Universitäten von Deutschland. Ja, da kann man rückwärts studieren. Ja. Gibt's auch. Kann man auch, ja. Es gibt Verblödungsanstalten. Bierzelte sind übrigens auch dazu. Da kommt jeder Blöder raus, wie er reingegangen ist. Ich habe mal einen Humboldt-Stipendiaten, also das sind wirklich die Elite, von Indien getroffen. Einen Chemieprofessor, Humboldt-Stipendiat, also stark gehirnschwanger, ja, voller Formeln, ja. Und einmal, und dann hat er, dann habe ich ihn besucht, und das war auch zur Oktoberfestzeit, er wollte eine Bibel haben. Bring me this book, hat er gesagt. Hey, do you have a Hindi book? Und dann sage ich, ja, I have a Hindi book for you. Ja, und dann bin ich hingegangen, und dann hat er gesagt, Sir, yesterday, I was on this beer feast. Da haben wir gedacht, oh ja. And I drank three of this. Da haben wir gedacht, oh mein Herr. Oh mein Herr, der ist doch Chemieprofessor, der weiß doch, wie das wirkt, das Zeug, ja. Der muss, der ist das hier. Aber der war so klein. Gerhard Polt, der Geistesmensch, kennt ihr die? Kennt ihr das, der Geistesmensch? Das war original der Geistesmensch, ja. Ich möchte nicht wissen, wie der heimgekommen ist, ja. Drei Maß Bier hat er getrunken. Er hat rückwärts studiert, aber naja. Jetzt möchte ich euch mit einem Mann bekannt machen, der eigentlich ein sehr skeptischer Christenbäscher ist. Heribert Brandl, Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung. Aber jetzt hat er was Interessantes gesagt. Er sagt, wo ist er denn? Ich habe ihn doch hier aufgeklebt. Brandl zufolge ist es die Aufgabe der Kirche, eine Entängstigungseinrichtung zu sein. Sie sei dafür da, vom Himmel und vom ewigen Leben zu reden. Ja, der Heribert Brandl, was ist mit dem los? Hat der Kreide gegessen? Es brauche die Sehnsucht und das Suche nach einer Welt, die nicht von dieser Welt ist. Oh, hört, hört. Es mache den Affen zum Menschen, dass er den Blick Richtung Himmel richte. Brandl meint, in dem Augenblick, in dem der Mensch den Himmel nicht mehr sieht, macht er sich zum Affen. Interessant. Kann man ja in jedem Bierzelt sehen, ja, wenn sie Leute zum Affen machen. Aber der Mensch ohne Himmel sei sich selbst genug und mache sich selbst zum Maßstab aller Dinge. Aufgabe der Pfarrer sei es, die Sehnsucht nach dem Himmel zu wecken. Ich bin jetzt kein Pfarrer, aber ich tue es trotzdem. Ja. Und allem Volk verkündigen, fürchtet euch nicht. Ist ja schon Weihnachten. Brandl forderte die Pfarrer dazu auf, verständlich vom Glauben zu sprechen. Tu ich auch, oder? Versteht ihr das, was ich sage? Ja. Gut, dann bleiben wir dabei. Ja, genau, du verstehst das auch? Cool. Ja, wunderbar. Dann bleib da. Es wird noch schöner. Spannend würden Predigten dadurch, dass sie die Spannung, Widersprüche und Zweifel der Bibel behandelten. Oh ja, muss ja ein bisschen... Predigten hätten jedoch oft die Neigung, alles weiß zu waschen und auszubügeln. Es gäbe aber im Leben nicht alles gut aus und nicht jeder Konflikt löse sich in Wohlgefallen auf. Soweit Heribert Brandl. Ja. Wie gesagt, wer die Süddeutsche Zeitung kennt, weiß, was das bedeutet, wenn der das sagt. Scheinbar wird er jetzt langsam gescheit, weil altersweise oder so. Ja. Ja. Ein Oberstaatsanwalt, ein Oberbesserwisser, ja, der Papst, der Gutmenschen, ja, genau. Merkt er langsam, es geht dahin, er muss sich langsam irgendwie orientieren, wo geht's hin, ja. Solche Leute haben scheinbar auch, machen sich auch Gedanken, ja, über den Himmel. Aber wir wissen, dass der Himmel, den uns Ludwig Thoma berichtet, dass der sehr irdisch ist, dass der eigentlich nicht erstrebenswert ist. Oder wollt ihr Alois Hingerl im Himmel treffen? Nee. Ich würde da niemals ein Bayer, also nimm mal an, ich komme in den Himmel und da würde ein Bayer sitzen. Da würde so, dieser Grant, diese Unzufriedenheit, diese chronische schlechte Laune, ja, da würde ich sagen, lieber zu den Rheinländern oder so. Es gibt Rheinländer und Rausländer, aber lass die rein. Ja. Jetzt kommt der Kontrast. Jetzt kommt das. Jesus sagt, als er sich mit seinen Jüngern trifft, diese Jünger, sie spüren, da ist irgendwas mit Jesus. Er versammelt sie auf einem Obersaal. Im Johannesevangelium beginnt es ab Kapitel 13 und im Kapitel 14 am Anfang sagt er zu diesen verschreckten Jüngern, zu denen wir auch gehören, oder? Also wenn ich die Nachrichten höre, dann kriege ich einen Schreck. Entschuldigung, dann kriege ich einen Schreck. Ja, ja. Man weiß überhaupt gar nicht, was überhaupt los ist. Ja, die Politik, die Menschen, die haben überhaupt keinen Blick mehr. Die sind wie Herbert Brandl sehr irdisch gesinnt. Unsere Politik fährt auf Sicht. Die haben keinen Durchblick mehr. Ja. Gestern noch wurde der Herr Maaßen entlassen, dann wurde er befördert, heute soll er wieder entlassen werden. Also diese Leute regieren uns und man denkt sich, ja, Entschuldigung, ja, da stimmt doch was nicht mit diesen P's. P, kennt ihr diese P's? Presse, Professoren, Pfarrer, Polizei, Politik, ja, ja, das sind alles Leute, die irgendwie auf Sicht fahren. Denkt man, und da kann man nur Donald Trump zitieren. Das ist alles fake. Das ist scheinbar alles fake. Das ist alles ein Durcheinander. Ja? Und viele Menschen, vielleicht auch hier in diesem Raum, die fahren auf Sicht. Die sagen, ja, ich habe überhaupt keinen Durchblick mehr. Wisst ihr was? Ja? Ich habe 16 Jahre an einer Blindenschule gearbeitet. Die sind nicht auf Sicht gefahren. Die sind so gegangen. Ah ja, da geht's lang. Wie lange geht's denn noch? Alles. Da sage ich, ja, du bist da vorne, die Wand knallst. Ja. Ja. Ich sehe überhaupt nichts. Ja. Das sind blinde Blindenleiter, sagte Jesus. Ja. Diese Welt ist ja kaum noch regierbar. Und die Menschen schalten dann einfach um auf Feiern. Auf Feier und Party. Ja. Ja. Menschen wie du und ich fahren auf Sicht. Ja. Und diese erschreckten Jünger, solche Menschen, die nicht mehr wussten, was wird bald sein. Es war ja unmittelbar vor der Verurteilung und der Tötung von Jesus. Und er war ihr Licht, er war ihr Führer, er war ihr Leiter. Er war für sie alles, an dem sie sich orientieren. Und das soll es bald nicht mehr geben. Ja? Wie soll das weitergehen? Und da sagt er zu ihnen wunderbare Sätze. Lasst euch durch nichts im Glauben erschüttern. Ja? Ja? Vielleicht verlierst du den Verstand in dieser Welt, aber bitte verlier nicht den Glauben. Ja? Vielleicht verlierst du den Verstand, vielleicht denkst du, das ist total konfus, aber verlier nicht den Glauben. Ja? Und hör doch nicht auf die Demagogen, die dir den Himmel versprechen. Ja? Und dann machen sie uns die Erde, die Hölle auf Erden. Ja? Sie versprechen uns den Himmel und machen die Erde zu einem Vorplatz der Hölle. Ja. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagt Jesus zu den Jüngern. Ja. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Das sagt ja nicht irgendjemand. Ja. Das sagt nicht Ludwig Thoma, das sagt nicht Franz Josef Strauß, das sagt nicht Söder, das sagt nicht Seehofer, das sagt nicht Frau Merkel und schon gar nicht Frau Nahles. Ja. Das sagt jemand, der was zu sagen hat, der den Durchblick hat und der nicht auf Sicht fährt, sondern der nicht nur einen begrenzten Horizont hat, sondern der den absoluten Durchblick hat. Der Herr über Leben und Tod, von dem gesagt wird, er ist der Anfang und das Ende. Er ist derjenige, der das Alpha und das Omega ist. Ja. Dem können wir uns anvertrauen. Diese ganze Sehnsucht ist eigentlich eine Sehnsucht nach Gott. Ja. Durst ist ein Beweis dafür, dass es Wasser gibt. Wo ist hier Wasser? Wir haben nicht mal Wasser zu trinken hier. Damit ist die Predigt auch so trocken. Ja? Ja? Brauchst du keine holen. War nur Witz, war nur eine Provokation. Ja? Ja? Ich weiß schon, ja? Auf den gehe ich dann. Nee, mach doch keine Sorgen. Werde ich dann nicht ins Blättle reinschreiben, ja? Es gab kein Wasser dort. Nee. Wir haben es ja Donau da, ja? Und geregnet hat es auch noch. Nein. Und jeder Versuch des Menschen, den Himmel auf der Erde irgendwie zu projizieren, macht die Erde zu einer Art Hölle. Das hat noch nie funktioniert. Da stimmt irgendwas nicht. Ja? Und Jesus sagt, was sagt Jesus hier? In meinem Haus, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Viele Wohnungen. Und das ist doch etwas Wunderbares. Jeder von euch hat hoffentlich eine Wohnung. Eine bezahlbare Wohnung, ja. Ja. Hoffentlich ist es noch so, ja.
In Kehlen schon.
In Kehlen geht's noch. Zählst es, du bist nachher gezogen, ja. Bei uns, da geht's dahin, ja. Du weißt es, wie es ist, ja. Ja, das Einzige, was bezahlbar ist, die Wittelsbacher Brücke, ja. Immer mehr Menschen verlieren ihre Wohnung. Und Jesus spricht von einem Haus. Und ein Haus oder eine Wohnung, das ist doch irgendwas Geborgenes. Das merkt man erst später, da bin ich zu Hause. Jeder hat auch eine Adresse. Ja. Und jetzt möchte ich einen kurzen Schwenk machen. Und euch etwas von Hausbau erzählen. Nur ganz kurz, nur ganz kurz. Zu einem Haus braucht man einen Architekten. Jemand, der die Idee hat. Wer hat die Idee gehabt, dass es uns überhaupt gibt? Wer hat die Idee gehabt, wer hat das alles gebaut? Ja. Hast du denn mal darüber nachgedacht? Ja? Okay, uns erzählt man, es wäre alles aus Zufall und Zeit entstanden. Manche glauben das. Ich habe da meine Zweifel. Ich glaube lieber an den Architekten. Ich glaube an denjenigen, der diese Welt gemacht hat. Ja? Mit was baut er dieses Haus? Er baut es mit einem interessanten Baumaterial, mit dir und mit mir. Gott benutzt Menschen. Gott benutzt Menschen. Das ist eine wunderbare Sache. Wir dürfen mit Gott zusammenarbeiten in einem großen Projekt. Aber Gott ist nicht planlos. Er hat auch einen Bauplan. Er ist nicht nur der Architekt. Er hat nicht nur Baumaterial, sondern er hat auch einen Plan. Diesen Plan haben wir hier. Den haben wir hier. Vielleicht für manche Menschen ist es ein Buch mit 7 Siegeln. Ja, dachte ich mir auch. Ich bin nicht besonders intelligent. Ich bin nicht besonders gebildet. Ich kann lesen. Ja? Und es reicht schon. Ich kann das Schwarze vom Weißen unterscheiden. Und ich kann es sogar entziffern. Und das große Problem der Menschen, sie tun es ja nicht. Ja? Früher gab es Telefonzellen. Und da gab es gab sogar spezielle Telefonzellen. Solche, die in dem Moment, wo man reingegangen ist, das Licht angeschaltet haben. Das waren ja schon raffinierte Viecher. Ja. Und da gehen Leute darauf zu und denken sich, ah, das ist eine Telefonzelle. Ich will telefonieren. Aber die ist dunkel und es ist Nacht. Und da drin ist das Telefonbuch. Ich muss die Nummer noch raussuchen. Da gehe ich doch gar nicht rein. Die ist doch dunkel. Hat ja gar keinen Sinn. Ich finde die Telefonnummer nicht. Aber sie sehen nicht außen ein Schild und sagen, in dem Moment, wo sie reingehen, geht das Licht an. In dem Moment, wo du das Buch aufmachst, geht das Licht an. Ja? Das ist ein dunkles Buch, oh, schwarzer Deckel. Ah, das ist gefährlich. Das kann nur der Pfarrer lesen, hat mein Vater gesagt. Da musst du studieren, das ist ganz schwer. Das gibt es in Griechisch, Hebräisch, Aramäisch und rückwärts Russisch. Nein! Mach's auf und lies es. Und dann geht das Licht an. Und interessant, es ist bei mir funktioniert. Ja? Ich habe es aufgemacht. Ja? Also es gibt diesen Blauplan und den können wir sogar lesen. Ja? In diesem Buch steht das drin von einem Fundament. Das sind die Worte, die uns in unserem Leben durchtragen. Der Mensch braucht ein Fundament. Ja? Dieses Haus, in dem wir jetzt sind, hat ein Fundament. Hundertprozentig, sonst wäre es schon lange eingeknallt, eingebrochen. In jedem Haus gibt es eine Haustür. Ja? Auf dem mein Schild draufsteht. Wo bin ich zu Hause? Ja? Interessant. Türen sind unheimlich interessante Erfindungen. Die unterscheiden. Da gibt es Leute, die sind draußen und drinnen. Ja? Dann gibt es, wenn man drin ist, in jedem Haus gibt es eine gewisse Ordnung. Eine Hausordnung. Wie man sich verhalten soll. Ja? In Mietshäusern. Manche Leute haben sogar in ihrem Privathaus irgendwie gewisse Ordnungen. Soll es so Leute geben, die Ordnung haben? Ja. Soll es so Leute geben? Ja. Dann, wenn ein Haus zu Ende gebaut ist, dann kommt eine sogenannte Bauabnahme. Ja? Unser Leben wird eines Tages geprüft. Unser eigenes Lebenshaus wird eines Tages geprüft. Da kommt eine Bauabnahme. Und irgendwann ist auch für so ein Haus der Abriss dran. Der Abriss. Jeder, der ein Lebenshaus baut, der ein Lebenshaus aufbaut, wird auch merken, irgendwann kommt der Abriss. Heutzutage reißt man sehr gerne ab. Bei uns in München, da gibt es Häuser, die sind äußerlich. Denkst du, das Haus, es kommt. Danke für das Freigetränk. Sogar mit Kohlensäure. Ist es von Nestle, oder?
Ausberger
Quelle. Gut, genau. Direkt aus der Donau. Ah ja, danke, schmeckt gut. Komm wieder. Was wollte ich sagen? Irgendwann muss abgerissen. Bei uns werden Häuser abgerissen, die sind noch gut. Kannst du sagen, der spitz hier. Da sagt er, nein, Abriss ist besser wie renovieren. Ja. Zack. Jetzt haben in der Boschitzer Straße gibt es so Siemensviertel. Da hat irgendein Investor das ganze Viertel gekauft. Abriss. Ja, Abriss. Ja. Übrigens, auch dein Leben wird irgendwann einmal soweit sein. Ja. Die Frage ist, was ist dann? Was ist dann? Ja, ja, dann ist Alois Ingerl oder Johannes 14. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu den Jüngern. Vertraut auf Gott, vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wieder kommen und euch zu mir holen, damit ihr dort seid, wo ich bin. Den Weg dorthin, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Herr, sagte Thomas, wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir den Weg dorthin kennen? Da sagt Jesus, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Und zum Vater kommt niemand als nur durch mich. Eine wunderbare Sache. Eine wunderbare Sache. Das spricht irgendwie eine andere Sprache als dieser irdische, versaute Himmel, dieser bayerische Himmel. Ja? Der Himmel, der eigentlich, wie soll man sagen, sehr irdisch und auch sehr bayerisch ist und auch sehr kaputt ist und auch voller Streit ist, voller Saufen, Schmalzler und was auch immer. Ja? Und hier lesen wir von Wohnungen, in denen Gott wohnt. Und die Sehnsucht unseres Lebens ist ja nach totaler Harmonie, nach totalem Glück, nach dem Ende von Schmerz, von Leid, von Verletzungen, von Zurückweisungen. Wir haben eine tiefe Sehnsucht nach dem, was uns nur Gott geben kann. Nur Gott allein. Ja? Ja? Wir haben neulich, meine Schwägerin und mein Schwager waren auf Besuch aus Florida und da ging es wieder einmal um Materielles, um Erbsachen. Ja? Und dann ging es ein bisschen hin und her und dann habe ich gesagt, we have no material interests, habe ich zu meinem Schwager gesagt. Also die Wohnung, um die dagegen, interessiert uns nicht. Warum interessiert mich denn? Erstmal, ich habe eine Wohnung, also die gehört mir, ich wohne halt da, ja, vorübergehend, ja. Und zweitens, was tue ich mit der zweiten? Entschuldigung, da kann ich was lachen drüber. Hat jemand von euch eine Zweitwohnung? Kann ich was lachen? Ja, wir können auch ein zweit oder dritt Mittagessen nachher machen. Ja. Dann sage ich, ist mal zuerst da und dann da, und dann sagt, spinnst du jetzt ein bisschen, ja. Ja, das ist der Wahnsinn, das reicht doch. Nein, es reicht nicht. Das ist diese Sehnsucht nach mehr, immer mehr. Und das ist die Sehnsucht nach dem Himmel. Ja. Das ist die Sehnsucht nach dem Himmel. Ja. Die einzige Währung, die im Himmel gilt, ist das, was uns wirklich nach vorne bringt. Das ist die Liebe. Die einzige Währung, die im Himmel gelten wird, und die finden wir im Haus dieses Vaters, dieses wunderbaren Gottes. Und der Beweis, dass es einen Himmel gibt, ist deine Sehnsucht nach diesem Himmel. Das ist ein Beweis. Für Wasser ist der Durst. Das ist cool, dass du das praktisch hast. Der Beweis dafür, dass es Wasser gibt, wenn du jetzt nicht siehst, das Wasser. Nimm mal an, du siehst es nicht. Alle wegschauen jetzt, ja. Aber wenn du jetzt ein bisschen Durst verspürst, denkst du, da muss doch was geben. Und es gibt Menschen, die, wie meine Schwägerin, ja, die wohnt in Florida. Ja, die wohnt in Florida, in Sanibel Islands. Ja. Da wird sagen, oh, und, ja. Das ist immer Sommer. Ja. Und hat immer Hurricanes jetzt. Ja. Ja, das würde ich jetzt also schweigen. Also, ja. Ja, da gibt es Hurricanes. Aber ansonsten ist es ein Paradies, sage ich mal so. Ja. Ja, und wenn ich das jetzt auf Google Earth dahin produzieren würde, würde ich sagen, Entschuldigung, hey, die wohnen nicht schlecht. Aber sie hat irgendwie, sie zieht immer wieder in die Heimat. Hier kommt sie her, aus Ottenhofen, aus München. Ja? Bei München, Ottenhofen bei München. Ja? Man hat Heimweh. Ja? Man hat Heimweh. Ja? Man kommt immer wieder drauf zurück. Ja? Ja, und wenn man jetzt da rüber telefonieren würde und sagen, hey Sissi, Deutschland gibt's nicht, Bielefeld auch nicht, ja? Gibt's nicht. Ja? Dann würde sie sagen, das glaube ich nicht, ich komme daher. Und zweitens, ich habe Heimweh nach Deutschland. Oder jetzt bei uns, haben wir gerade vorhin gebetet, Edita, ja? Die plötzlich erkrankt ist, die kommt aus Split in Kroatien. Und die hat 5 Kinder, ja. Eine Frau mit 49 Jahren, die 5 Kinder hat und plötzlich schwer erkrankt an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Also das ist wirklich das, was nicht gerade sehr einfach ist. Ja. Und wir sind jetzt da mittendrin in der ganzen Geschichte. Ja. Und die wohnt jetzt seit 5 Monaten bei uns ungefähr. Ja. Und macht ihre Treatments da, ihre Chemotherapien und so. Und ab und zu sage ich zu ihr, ich will sie nicht provozieren. Sage ich, hast du nicht irgendwie Heimweh? Blöde Frage, oder? Okay, bei uns kann man es aushalten. Mit der Inge schon, mit mir weniger, aber, ja. Genau, und es denkt, und, ja, natürlich hat sie Heimweh. Sie ist nicht zu Hause. Und deshalb sage ich euch, ja, Gott hat euch nicht für diese Erde geschaffen. Gott hat euch geschaffen, um in seinem Haus zu wohnen. In seinem Haus zu wohnen, ja? Genau. Und das ist unsere Zukunft, ja? Das ist die Zukunft. Und dieser Himmel, der sieht ganz anders aus. Den beschreibt die Bibel ganz anders, ja? Den beschreibt die Bibel so. Was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört, was in keines Menschen. Also es gibt auf der Welt, sagen wir, 7 oder 8 Milliarden Menschen, man weiß es nicht genau. Ja. Und was sich kein Mensch jemals ausgedacht hat, was Gott für die vorbereitet hat, die an ihn glauben. Das ist für mich eine spannende Geschichte. Das ist eine spannende Geschichte. Ja, ja. Denn nicht der Himmel ist irgendwie nur Himmel, sondern der Himmel ist dort, wo Gott ist. Und da ist die absolute, darum heißt ja Gott übrigens Gott. Wisst ihr das? Warum heißt Gott Gott? Ja, weil die Leute haben nichts, denen ist nichts anderes eingefallen, über Gott zu sagen, als dass er gut ist. Das heißt einfach gut. Das ist das Gute in Person. Ja. Wie weit ist der Himmel von dir entfernt? 45 Zentimeter. 45 Zentimeter. Viele Menschen machen sich sehr viel Gedanken über das. Aber der Himmel hat was mit dem Herzen zu tun. Ja? Das Zentrum deines Lebens ist nicht dein Verstand. Nein, der Verstand ist nur ein Instrument, wie ein Muskel. Das ist, manche Leute haben viel, manche haben wenig, manche sind froh und so weiter. Ja, ja, gibt es ja diese berühmte Witz, wie stirbt eine österreichische Gehirnzelle oder so ein Schmarrn, ja. Oder wie kann man das Gehirn eines Ostfriesen auf Erbsengröße bringen und so. Das sind alles so Schülerwitze, indem man es aufbläst und so. Es gibt manche Menschen, die wenig Verstand und viel haben. Aber jeder Mensch hat ein Herz. Und das kann ich euch sagen. Ja? Nachdem ich mit manchen Menschen, mit Menschen arbeite, die vielleicht nie eine Hochschule durchlaufen. Aber ich spüre, dass diese Menschen ein Herz haben. Dass sie ein Herz haben. Dass sie glauben können. Dass sie vertrauen können. Dass sie sogar mir vertrauen. Ja? Und ich kann euch sagen, ja, wenn ein Mensch, ein schwerbehinderter Mensch, ja, wenn der von mir hochgehoben wird, was macht er, was ist dann? Dann ist sein Leben in meiner Hand. Ich hebe ihn aus dem Rollstuhl heraus. Und manche dieser behinderten Kinder haben schon gesagt, nicht der, der lässt mich fallen. Ja, und wenn der einmal runterfällt, dann ist er leider ziemlich im Arsch, weil er sich nicht helfen kann. Weil er halt stark behindert ist. Ja? Es ist ein totales Vertrauen. Ja? Und mit dem Herzen kannst du diesem Gott begegnen. Mit dem Herzen kannst du auf ihn zugehen und kannst sagen, ich möchte nicht den bayerischen Himmel mit Bier, Schnupftabak und Schweinshaxen. Ja? Das ist eine Sache, die sicherlich eine Rolle auf dieser Welt spielt, mehr oder weniger. Ich möchte den haben, den Himmel, von dem vielleicht ansatzweise dieser Heribert Brandl spricht, ja, dass ein Unterschied ist, dass Menschen keine Affen sind, sondern dass sie ihren Blick zu Gott wenden können. Ich möchte den haben, der zu mir sagt, vertraue auf mich. Was muss auf der Welt noch passieren, dass wir unseren Glauben an Menschen aufgeben? Ja? Wir wählen Leute, die selber in ihrem Leben nicht zurechtkommen. Wir leben Leute, ein Mensch geht zu seinem Therapeuten, er ist nicht da. Und dann sagt der Sekretärin, ja, wo ist denn mein Therapeut? Und dann sagt die Sekretärin, er ist bei seinem Therapeuten. So ist es, ja. Ach so, er braucht auch einen. Ja, genau, ja, er braucht auch einen. Ja. Und so ist es. Auf dieser Welt finden wir keine Antwort. Nirgends, wo wir hinschauen. Ja. Vielleicht sollten wir mal, oder vielleicht muss der Fuß der Leidensdruck noch größer werden. Vielleicht muss die Konfusion noch größer werden. Vielleicht muss die Blindheit noch größer werden. Vielleicht muss die Blödheit noch größer werden. Dass du an die Zeitung glaubst, an das Horoskop glaubst an irgendwelche esoterischen Quacksalber glaubst, an irgendwelche... Es wird doch Zeit, einmal dein Leben dem anzuvertrauen, der sagt, ich bin der Schöpfer des Universums. Gib doch dein Leben zurück an den, der dich gemacht hat. Und der dir keine leeren Versprechungen macht, sondern in dem Moment, wo wir uns des Himmels sicher sind, leben wir ganz sicher auf dieser Welt. Der Mensch, der das Ziel hat, den Himmel, dem gehört die Erde. Dem gehört die Erde. Weil er in diesem Moment eine andere Lebensqualität hat. Eine Lebensqualität, die er nicht verlieren kann, weil sie in Gott ist. Und so sagt ja auch ein großer Wissenschaftler oder Denker, das Leben ist nicht, das Glück des Menschen ist nicht da oder dort. Es ist in Gott. Und wenn du in Gott bist, dann ist es überall. Ja, genau. Dann ist es überall. Der Himmel kann schon hier auf der Erde beginnen. In dem Moment, wo wir unser Leben in die Hände des lebendigen Gottes legen, der uns den Weg durch sein Kreuz und seine Vergebung geebnet hat, den Weg direkt in den Himmel. Er sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wenn du im Urwald unterwegs bist, da gibt's keine Wege. Ja, da gibt's keine Wege. Da gibt's keine Wegweiser oder sonst auch kein Google Maps oder irgendwelche. Aber im Urwald ist es gut, jemand dabei zu haben, der sich auskennt. Und der Führer im Urwald, der ist der Weg. Der ist der Weg in Person. Er sagt, ich bin der Weg, weil ich den Weg kenne. Ja, weil ich der Weg selber bin. Der ist in mir drinnen. Ja. Und Jesus Christus, er kommt vom Himmel und er ist wieder zum Himmel gegangen. Und der Weg ist frei. Er ist frei und offen. Ja. Die Tür zum Himmel ist offen. Heute noch. Du musst nur da reingehen. Wie weit ist Gott von einem Menschen entfernt? Natürlich nur ein Gebet weit. Du kannst 100 Jahre von Gott weglaufen, aber in einer Sekunde kannst du ihn finden. In einer Sekunde. So ist es in meinem Leben gewesen. Ja, in einer Sekunde. Sprich ihn an. Ja. Und du musst nicht in einen solchen Himmel kommen wie der Alois Inger oder wie ich, wenn ich nicht gläubig geworden wäre. Jetzt bete ich noch. Und dann ist zu Ende. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass wir davon reden dürfen, dass du uns den wahrhaftigen und wirklichen Himmel gezeigt hast. Den Himmel, der der Ort ist, wo du bist, wo alles in Ordnung gemacht worden ist. Auf dieser Welt werden wir nirgendwo diesen Platz finden, egal wo immer wir hingehen. Und wenn wir noch so oft diesen Planeten umkreisen und da oder dort schöne Orte sehen, sehen wir auch zugleich das Elend. Sehen wir auch den Tod, die Krankheit, die Verzweiflung. Wir danken dir dafür, dass wir über den Himmel reden dürfen, der von dir ist und den Menschen nicht kaputt machen können, weil dort nur Menschen hineinkommen, die gereinigt sind von aller Sünde. Hab Dank, dass du uns diese Sünde wegnimmst, in dem Moment, wo wir sie dir bekennen und bei dir abladen. Hab Dank dafür, dass du uns diese frohe Botschaft geschenkt hast, dass wir sie haben und dass wir sie weitersagen dürfen. Amen.
Amen. Amen.